Hallo, ihr schönen Seelen. Willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcasts Kartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Hier dreht sich alles um Modern Spirituality, Persönlichkeitsentwicklung, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich auch Tarot. Für Blicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die Gästinnen und ihre Themen, folgt uns gern auf unserem Instagram-Profil unter @kartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Freunde der Sonne, kleiner Reminder, wenn ihr diesen Monat einen unserer Podcast-Folgen auf Social Media teilt oder uns einen Screenshot von eurer Bewertung auf Apple Podcast sendet, habt ihr automatisch die Chance, ein Written Tarot Reading mit mir zu gewinnen. Taggt uns dafür einfach unter @kartenkarussell, sodass wir es auch sehen können. Und vielleicht ist das nächste Reading schon eures. Hallo ihr Herzen, willkommen zur heutigen Folge. Ich bin heute hier mit Chiara. Und nein, ich führe keine Selbstgespräche. Hier sind heute zwei Chiaras am Start, und zwar Chiara Black. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und was dein Herzensthema ist?
Ja, sehr gerne. Also, ich bin Chiara, mit K geschrieben. Alle schreiben, sei es bei Starbucks, ich muss immer mit K, nicht mit CH. Ja, also ich bin Chiara, ich bin Hexe, ich bin Coach und Autorin vom Buch Schattenarbeit, die dunkle Seite des Mondes. Und vielleicht kennen es einige, die Stimme hinter dem Wild and Witchy Podcast. Und ja, mein Herzensthema ist die Schattenarbeit. Darin vereinen sich sozusagen meine Tätigkeit als Coach und die Tätigkeit als Hexe, weil die Schattenarbeit einfach in beiden Bereichen reinfließt. Für die Hexen ist die Schattenarbeit so das Grundfundament der Arbeit, und ein Coach macht im Prinzip auch kaum was anderes als mit seinen Klienten Schattenarbeit, weil da geht es einfach um die Sachen, die uns triggern, um Glaubenssätze, um Ängste, also der perfekte Knotenpunkt für alles, was ich so liebe.
Ja, wundervoll. Ich freue mich, dass du heute hier bist und wir über dieses Thema reden können, denn ich habe das Gefühl, Schattenarbeit ist unter anderem eines dieser Worte, welches unglaublich viel im Umlauf ist momentan, sehr oft angesprochen wird, in viele verschiedene Coaching-Programme reinläuft, bis zu dem Punkt, dass man die Quintessenz des Wortes gar nicht mehr richtig greifen kann und nicht mehr weiß, was genau sich dahinter versteckt. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir da heute tiefer eintauchen können und vielleicht nochmal aus einem ganz neuen Blickwinkel beleuchten können, was genau Schattenarbeit eigentlich alles umfasst. Zunächst würde es mich aber unglaublich interessieren, wie du überhaupt zur Schattenarbeit, zu diesem ganzen Thema gekommen bist. Kam das mit der Hexerei oder wie war dein Weg dorthin?
Es hat sich ja irgendwie so ergeben. Es ist herangewachsen. Ich bin, seit ich 12 Jahre alt bin, habe ich mich mit der Hexerei beschäftigt. Und um die Schattenarbeit kommt man dann halt nicht rum. Und seit rund, ich weiß gar nicht, mittlerweile sind es, glaube ich, 7 Jahre, betreue ich auch bei Facebook eine relativ große Hexengruppe. Und die habe ich für Anfänger gedacht ist. Und gerade da kommt immer, oh, habt ihr Buchvorschläge für Schattenarbeit unten? Und da ging es immer, ja, sorry, gibt es keine Bücher zu. Und dann ich hatte 2018 ein Burnout und konnte dadurch in meinem gelernten Beruf in der Werbung und als Fotografin nicht mehr arbeiten. Und das ist der Punkt, wo ich dann für mich gesagt habe, okay, ich komme alleine mit meiner Schattenarbeit nicht weiter. Und hier auf dem Land einen Therapieplatz zu finden, das ist auch so ein bisschen unmöglich. Also habe ich mir ganz viele Coaches geholt, die mich in der Zeit dann eben unterstützt haben, und bin dann relativ schnell darauf gekommen, ich musste mich halt erstmal wieder durch das Burnout komplett neu kennenlernen. Ja. Und dabei ist dann rausgekommen, hey, also das, was du da gerade machst, das mache ich mit meinen Freunden und Co. die ganze Zeit. Also warum habe ich nie drüber nachgedacht, in Richtung Lebensberatung, Coaching und so zu gehen? Und so habe ich dann im letzten Jahr eine Ausbildung zum Coach gemacht. Und dann kamen vermehrt diese Fragen zum Thema, Schattenarbeit, wie mache ich das denn? Und weil ich jetzt durch die Coaching-Szene einen ganz anderen Ansatzpunkt bekommen habe, gerade für die Anfänge, da hatte ich so, hey, nur weil es da kein Buch gibt, warum schreibe ich dann keins dazu?
Klar, selbst ist die Hexe. Und war das aufregend am Anfang oder ist das einfach geflossen?
Es ist einfach geflossen. Also ich habe auch nachher gesagt, so, ich weiß gar nicht mehr, was ich da so genau geschrieben habe, weil es war einfach, ich war im Flow und ich musste mir teilweise wirklich die Sachen nochmal durchgehen. So, Moment, habe ich das geschrieben? Oh ja, das habe ich geschrieben, okay. Also es hat, ich habe auch erst gemerkt, hey, ich habe ein Buch geschrieben, als es dann draußen war. Und dann hatte ich ganz vielen Freunden geschrieben, das ist voll surreal. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben, wie ihr? Und dann, ja, das fand ich schon die ganze Zeit surreal, dass du gesagt hast, du schreibst da gerade ein Buch. Ich so, ja, aber da war ich im Prozess da. Da war es mir nicht surreal. Aber jetzt, ich halte es jetzt in meiner Hand.
Das glaube ich. Man ist dann wahrscheinlich beim Schreiben ja auch komplett in seiner eigenen Welt und merkt gar nicht richtig, wie sich das alles gerade in die Materie verwirklicht. Und was hast du dann am Anfang für Resonanzen bekommen von deinem Umfeld?
Bis auf eine sehr, alles sehr gut, alles sehr positiv und selbst die eine, die bisher, ich habe sie ja gefeiert, ich hatte es bei Instagram ja auch mal, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in der Story, ich habe es gefeiert, weil im Endeffekt diese Rezension hätte ich vor, ja, alles vor 2017 hätte ich da schreiben können.
Das musst du uns jetzt aber näher erläutern.
Kann man bei Amazon auch nachlesen, eine, die geschrieben hat, ich kriege es mal ganz genau zusammen, auf jeden Fall. Erstmal fand das Buch super gefährlich.
Gefährlich, okay.
Gefährlich, wo ich dann auch machte, ja, natürlich, es ist saugefährlich, weil es holt dich aus deiner Komfortzone raus.
Ja, das soll es ja auch im besten Fall.
Eben, aber das ist, ich kenne es ja von mir. Ich weiß es ja von mir, aber wie gesagt, das hätte ich vor einigen Jahren schreiben können. Dieses, in der Komfortzone saß ich und ich hatte es da schön und bequem und gemütlich. Und ja, ich war nicht glücklich, war sauer auf alles und jeden und vor allen Dingen auf alle, die dann irgendwie so bei Instagram gepostet haben, was für ein tolles Leben sie haben, dass sie gerade auf Bali, Costa Rica, wo auch immer gerade sitzen. Und ich immer dachte, ich will auch, aber ich kann nicht, weil. Und dann kam diese ganze Glaubenssatzliste. Und ja, aus der Komfortzone rauskommen ist halt sau unbequem und sau schmerzhaft. Und irgendwann kommt halt dieser Punkt, da geht es nicht mehr zurück. Und wenn man an diesem Punkt gerade ist, dann merkt man halt, ja, es ist gefährlich, weil jetzt ein Schritt weiter und mein ganzes altes Leben fällt zusammen. Und ich kann da nicht mehr zurück. Ich kann da nicht mehr meine kleine sichere Komfortzone. Deswegen sage ich ganz klar, ja, wenn sie sagt, es ist ein gefährliches Buch, ja, hat sie recht. Aus dieser Perspektive hat sie recht, aber das kann sich in ein, zwei Jahren ändern. Ich weiß, in ein, zwei Jahren wird sie entweder dieses Buch oder dann ein hoffentlich anderes Buch. Ich hoffe, es gibt noch ganz viele Bücher zu dem Thema, auch von anderen Autoren. Oder dass sie einen anderen Coach findet, der dann besser zu ihr passt. Aber ich wünsche dieser Person einfach, dass sie da ihren Weg findet und halt sich von diesen Ängsten, weil bei mir waren es damals ganz, ganz viele Ängste, die mich einfach in meiner Komfortzone gehalten haben. Wo ich gesagt habe, ja, du kannst das machen, weil du hast einen Freund, du hast da das finanzielle Risiko nicht so hoch wie ich als Single. Du hast von zu Hause aus Geld, du kannst dir das leisten.
Also dieses typische Einnehmen der Opferrolle, super spannend. Ich denke, darauf gehen wir später auch noch mal genauer ein. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich drehe schon mal die erste Karte um. Und hier haben wir für dich heute die 6 der Münzen. Die Frage dazu ist, warum gibt es Schatten? Wenn uns angeblich vom Universum immer nur das entgegengebracht wird, was wir wirklich brauchen und was wir empfangen können, was sagen dann Schatten über uns aus?
Oh, das ist eine tolle Frage. Und das, was mir direkt kommt, ist, wir brauchen die Schatten, um zu wachsen. Weil, also erstmal in der Natur, es geht sowieso alles um Balance. Wir haben das Licht, wir haben die Dunkelheit, da zählen die zu. Und ich habe für mich auch einfach gelernt, dass meine Schatten das größte Potenzial in sich haben. Ich muss sie halt nur erkennen und heilen, ins Licht sozusagen schicken, für mich annehmen und durchgehen vor allen Dingen. Und das ist dann das größte Potenzial, um eben wirklich mein eigenes Licht scheinen zu lassen, um größer zu werden, um besser zu werden, um ja eigentlich die Version von mir zu werden, die ich in mir drin, so im ganz Kleinen schon immer wusste, sie ist da, weil ich mich nie getraut habe, sie rauszulassen.
Glaubst du denn, jede Person hat Schatten oder ist das etwas, für das wir in dieser spirituellen Sphäre einfach sehr sensibel sind?
Jeder und auch nicht nur mindestens ein. Ich denke, unterhalte mich jetzt öfters auch ich mache ja Theta Healing mittlerweile, weil ich da für mich erkannt habe, das ist einfach, das ist für mich mein Schweizer Taschenmesser so ungefähr, weil ich einfach alles damit machen kann. Und wenn ich da dann mit meiner Ausbilderin rede oder mit anderen, die das schon länger machen, und dann kommt es auch mal, ja, und dann kommt der und der Schatten ist dann wieder rausgekommen. Und ich merke es bei mir mittlerweile auch. Jetzt vor einer Woche kamen noch mal Schatten zu einem Thema hoch, das ich vor einem Jahr schon mal aufgelöst hatte, und dann kamen sie nochmal, aber auf einer anderen Ebene, die ich gar nicht damit in Zusammenhang gebracht habe. Und plötzlich waren sie wieder da und ich hing da, verdammte Scheiße, da hab ich doch schon dran gearbeitet. Warum sind die wieder da?
Ja, das kenne ich von mir selber aber auch, dass so Sachen hochkommen, wo du denkst, dass du die eigentlich schon längst gelöst hast. Eigentlich, vielleicht kommen sie durch eine andere Facette oder auf einer anderen Ebene, durch einen anderen Trigger. Und es ist ein ganz komisches Gefühl, besonders wenn man eben eigentlich schon drüber hinweg ist.
Ich mag da mittlerweile diesen Vergleich von einer Zwiebel, dass wir als Mensch eine Zwiebel sind und halt immer, wir schälen uns, immer eine Schale weiter. Und du kannst es dir auch, wenn du mit einer Nadel in die Zwiebel stichst bis zum Mittelpunkt, dann wirst du, egal wie viele Schichten du abziehst, du hast immer auf der einen Schale sozusagen ein Loch drin. Und das könnte dieser Trigger sein, der dann sich einfach nur verändert.
Tolle Metapher. Ich wollte gerade so einen Gemüsewitz bringen. Eine Zwiebel ist ja auch ein Schattengewächs, aber du lässt mich ja dann nur aus für meine Dad-Jokes hier. Es tut mir jetzt schon leid für alle HörerInnen.
Ja.
Oh, wow. Okay, in der Hoffnung, dass es mich rettet, ich ziehe gleich mal die nächste Karte. Und zwar haben wir hier die 9 der Münzen. Diese Karte hat ja sehr, sehr viel mit Bewusstsein zu tun, dieser Achtsamkeit. Meine Frage dazu ist, inwiefern werden uns unsere Schatten bewusst? In welchen Momenten kommt das meistens hoch und wann kommen wir in diese Rolle des Beobachtenden?
Ich glaube, da gibt es gar keine richtige Antwort zu, weil das ist bei jedem anders. Jeder hat da andere Punkte. Ich weiß für mich, dass ich früher, also so alles vor... Ja, vor 18 hing ich auch noch voll in den Schatten und allem drin und wollte sie einfach nicht wahrhaben, wollte sie übertünchen. Aber ich berechne so teilweise so die Zeit vorm Burnout, die Zeit im Burnout und die Zeit nach dem Burnout. Und bei mir war die Zeit nach dem Burnout, wobei in gewisser Weise ein Burnout nie endet, weil es kommt immer wieder irgendwann raus. Aber das war so die Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, es ist, das ärgert mich gerade und ich habe eigentlich die und die Ängste stehen gerade dahinter. Also es hat bei mir, ich habe mich sehr lange mit mir selbst schon beschäftigt, bevor ich wirklich annehmen konnte. Oh, du triggerst mich gerade, Dankeschön, da darf ich jetzt was draus lernen. Und davor war es einfach nur immer so, du blöde, dumme Person, warum sagst du denn sowas, warum machst du denn sowas, warum ärgerst du mich so? Und ich habe es halt einfach immer nach außen geschoben. So dass dieses ganz typische, das kennen wahrscheinlich die meisten oder vielleicht sogar alle, dieses alle anderen Personen sind schuld. Nur damit ich bei mir selber nicht gucken muss. Aber ich denke, so irgendwann beginnt es, wenn wir merken, es fängt alles in mir selbst an. Und es gibt hier einen Grund, warum ich bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Worte, bestimmte Taten von anderen Menschen triggern. Das hat ja nichts mit denen zu tun.
Genau, ja.
Das ist ja ganz bei mir. Und ich glaube, wenn das anfängt, dass wir dann halt wirklich diese Awareness auch kriegen und immer bewusster merken, oh okay, das stört mich gerade, das löst gerade ein Gefühl in mir aus. Warum ist das denn so? Wo kommt das denn eigentlich her?
Ein wundervoller Ansatz, den hatten wir auch gerade in einem Retreat, was wir gehostet hatten, als das aufgegriffen wurde, dieser Aspekt, dass wenn wir merken, eine andere Person triggert uns mit ihren Taten oder mit ihrem Sein, mit bestimmten Aussagen, dass wir den Fehler nicht bei der anderen Person suchen und das als grundsätzlich negativ ansehen, sondern uns freuen, dass uns dieser Spiegel vorgehalten wird und wir das endlich klar sehen können und wir dann einen Ansatz haben, um an uns weiterzuarbeiten, weil vorher wäre uns vielleicht gar nicht bewusst gewesen, was für ein Schmerz dahinter liegt und ja, dass wir uns freuen sollten, dass dieser Wunsch, auch was Eifersucht angeht, dann einfach deutlicher wird.
Das ist auch schön, das hilft. Ganz viele haben ja so Probleme, war bei mir auch so, dieses mit Selbstliebe. Mhm. Was mag ich an mir? Welche Körperteile an mir mag ich? Mag ich meine Nase, meine Augen, meine Haare? Und gerade wir Frauen haben ja eher so dieses, oh, ich habe da ein bisschen zu viel Speck und da und meine Haare sind so und nicht so. Und in dem Moment, wo wir in anderen Personen aber etwas Schönes sehen können, das ist das, was wir auch in uns sehen können.
Wer mich so ein bisschen auf Instagram verfolgt, er weiß, dass ich vor circa einem Jahr die Pille abgesetzt habe. Nach 4 Monaten hatte ich dann das erste Mal wieder eine richtige Periode, seit Jahren die erste und nicht nur eine Abbruchblutung und hatte endlich das Gefühl, wirklich im Einklang mit meinem Zyklus leben zu können. Als dann meine Periode über einen wirklich langen Zeitraum ausblieb, bin ich zur Frauenärztin gegangen und diese hat mir offenbart, dass ich PCOS habe und wenn ich meine Periode doch wieder haben will, dann solle ich doch einfach wieder die Pille nehmen. dass das Quatsch ist, wissen wir ja alle. Also habe ich mich an eine Zyklus-Coachin gewandt, die mir neben Lebensstil-Changes und Stressmanagement auch eine Firma empfohlen hat, und zwar Every Yin. Das ist eine Company von Frauen für Frauen, die mit ihren pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln Frauen in hormonelle Balance zurückführen will. Ich habe auf ihrer Webseite das kostenlose Hormonquiz gemacht und mir dann im Anschluss Reset bestellt. Reset unterstützt die Leber, unser Entgiftungsorgan. Das Organ, was selbst Monate und Jahre nach dem Absetzen der Pille noch die Wirkstoffe der Pille abarbeiten muss. Das ist besonders wichtig, wenn man wie ich unter hormoneller Akne leidet, denn die Leber hat so viel damit zu tun, die Pille abzuarbeiten, dass alles andere, was in den Körper einläuft und an Toxinen eigentlich verarbeitet werden muss, nicht richtig verarbeitet werden kann und dann durch die Haut abgesondert wird. Seitdem ich Reset täglich einnehme und meine Ernährung entsprechend angepasst habe, habe ich endlich das Gefühl, dass ich mit meinem Körper arbeite und nicht dagegen, dass ich schaue, was wirklich die Ursachen sind und nicht nur probiere, meine Symptome zu unterdrücken. Ich werde im Anschluss an Reset auf jeden Fall auch nochmal Beauty ausprobieren. Darüber hinaus haben sie aber auch Produkte, die solchen Problemen wie PMS oder starken Periodenschmerzen entgegenwirken sollen. Da ich die Mission hinter der Company so toll fand, habe ich Everyin gefragt, ob sie Bock hätten, diese Podcast-Episode zu sponsern. Wenn also auch ihr euren Körper nach dem Absetzen der Pille unterstützen wollt oder sonstige hormonelle Probleme ausbalancieren wollt, dann nutzt gerne diesen Code Kartenkarussell10, um auf das gesamte Sortiment von Everyin zu sparen. Viel Spaß bei der Folge!
Also in dem Moment, wo ich zu einer anderen Person ganz sagen kann, boah, du hast wunderschöne Haare oder wunderschöne Augen, sage ich das in gewisser Weise auch zu mir selbst gerade. Und das ist so der leichtere Einstieg, mal zu gucken, was kann ich denn in anderen Menschen erkennen und vielleicht da auch ganz bewusst mal zu gucken, weil auch da sind wir klasse, weil wir bei uns selbst immer nur das Negative sehen, zu gucken, oh, guck mal, die hat aber die Frisur und oh, die Leggings, was die da trägt und stattdessen mal von den Sachen, die uns nicht gefallen, eher mal zu gucken, okay, was gefällt mir denn an ihr? Ja. Und das ist dann natürlich nicht, das habe ich auch ganz oft erlebt, dass, ja, soll ich jetzt sagen, die Leggings ist schön, obwohl ich die total scheiße finde? Nein.
Nein,
aber irgendwas an der Person wirst du finden, was dir gefällt. Und wenn es einfach ist, ihr Mut, dass sie so auf die Straße geht, wie du niemals auf die Straße gehen würdest. Aber einfach mal suchen, was gibt es denn Schönes?
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein Thema, was jeder für sich so nachfühlen kann. Ich würde gleich mal die nächste Karte ziehen. Und hier haben wir das Ass der Münzen.
Wir haben es heute mit den Münzen.
Ja, tatsächlich ist es auch immer super spannend in Readings, wenn ein Suit besonders häufig bei dir auftritt, beziehungsweise eine bestimmte Dominanz spürbar ist, dann sagt uns das einfach, dass dieses Element gerade sehr prävalent in deinem Leben ist. Genau, und die Frage dazu wäre, inwiefern können Schatten aller Art von Manifestationen im Wege stehen, beziehungsweise die Manifestation blockieren?
Ich liebe diese Frage. Ich liebe sie, weil ich habe sie bei meinen Hexis ganz, ganz oft, dass da auch gerade auch mal kommt, manifestier es dir und dann kommt immer mein Einwurf, ich, aber bitte mach vorher Schattenarbeit, bitte, bitte. Ja. Denn ich meine, ganz klassisches und leicht erklärendes Beispiel, ein Geldzauber, wenn wir jetzt bei der Hexerei bleiben. Jegliche Geldzauber, die ich gewebt habe, lagen, der Hintergrund war Mangel. Ich hatte Angst. In irgendeiner Weise hatte ich gedacht oder hatte im Kopf, ich habe nicht genug Geld. Ich wollte mir etwas leisten, wofür ich nicht genug Geld hatte. Oder hatte einfach Angst, irgendwann als alte Frau kein Geld zu haben mit Rente und habe mir deswegen andere Jobs und sowas manifestiert. Mhm. Der Grund, der Hintergrund, warum ich diesen Geldzauber gewebt habe, war immer Mangel. Mhm. Das habe ich bekommen. Mangel. Weil es geht, ich kann die wunderschönsten Affirmationen sagen und mir die geilsten Mantras tagtäglich sagen. Wenn ich aber nicht dahinter blicke und gucke, warum wünsche ich mir das denn? Und dann auch die nächste Frage ist, was wäre denn, wenn mein Wunsch wahr wird? Weil auch da stecken Ängste drin. Unser Unterbewusstsein in dem Sinne will uns immer schützen. Und wenn wir halt auf der einen Seite irgendwie also Ängste drunter haben, warum irgendetwas, was wir uns wünschen, aber mit Ängsten behaftet ist, egal, weil wir halt das Gegenteil von diesem Wunsch fürchten, in der Regel fürchten wir aber auch, was passiert denn, wenn das wahr ist?
Ja.
Was passiert denn, wenn ich jetzt im Lotto gewinne und die Millionen habe, Ängste, die dahinter stecken könnten, wären, dann sind alle meine Freunde nur noch wegen meinem Geld hier. Oder ich verliere meine Freunde, ich verliere meine Familie und so weiter. Genauso, es hat auch diesen Grund, warum die meisten, die im Lotto gewinnen, nach einem Jahr komplett verschuldet sind. Einfach weil sie ihr Feld nicht offen haben und tief in sich drin sagen, ich verdiene es nicht, dieses Geld zu haben.
Ja.
Genau, und dann findet das Universum, Gott, die Göttin, Gesetz der Anziehung, egal wie man es nennen möchte, womit man sich wohlfühlt, sagt dann, ah, du willst eigentlich Mangel haben. Ja klar, pass mal auf, hier geht dein Auto kaputt, hier kommt das, hier der zieht dich noch über den Tisch und guck, da hast du wieder deinen Mangel.
Das kann ich einfach zu 100% nachvollziehen. Genau diesen Punkt habe ich mich letztes Jahr befunden. Da war es auch immer so, dass ich kognitiv Fülle anziehen wollte, kognitiv Geld anziehen wollte und mir manifestieren wollte. Aber wenn dann mal ein Schwung von Geld kam oder die Aussicht auf Geld, dann hatte ich immer gleich so einen Panikschub. Diese Angst, oh, aber jetzt muss ich mir Gedanken um Steuern machen und kann ich das überhaupt alles halten und kann ich das überhaupt offerieren? Habe ich überhaupt den Raum dafür? Und gleich wieder in diese Abwehrhaltung. Also das ist super spannend. Ich glaube, das geht auch unglaublich vielen Leuten so, dass man gar nicht comfortable genug ist mit Geld, um das Feld für Geld zu öffnen.
Also auch dieses erlaube ich mir anzunehmen. Mhm. Erlaube ich mir zurückzulehnen und anzunehmen. Und auch ich arbeite da immer noch dran. Ich habe immer noch Punkte, wo ich dann hänge und boah, nein, das geht nicht, das verdiene ich gerade nicht, wo irgendein Teil in mir schreit. Da ist dann mittlerweile eine Stimme, die dann sagt, nein, Bullshit, natürlich verdienst du das. Es ist dann mittlerweile, bemerke ich halt dann so, okay, da ist ein Punkt. Und dann gucke ich immer, kann ich gerade selbst mitarbeiten? Und ansonsten kriegt meine Freundin Christina, mit der mache ich immer einmal die Woche Theta Healing, geben wir uns gegenseitig. Mhm. Weil auch ein Coach braucht Coaches.
Oh ja.
Wir müssen selbst an unseren Schatten arbeiten. Und irgendwann kommt halt einfach der Punkt, da kann man das alleine nicht mehr. Da braucht man jemanden, der so sagt, okay, und ich nehme dich jetzt mal an die Hand und stell da jetzt mal so ein paar richtig böse Fragen, mhm, auf die du dann mal antwortest und dann kommst du schon dahin, wo du hin willst und erkennst selbst, wo der Glaubenssatz liegt. Und die Christina ist das bei mir und die kriegt dann immer einen Anruf, so, ihr, hast du heute Zeit? Ich habe da das und das Thema. Und meistens kommt dann, oh, klasse, ich wollte dich auch gerade anrufen, ich habe das und das Thema.
Wunderbar, und dann triggert ihr euch sozusagen gegenseitig in den Wachstum. Super spannend. Hast du denn das Gefühl, dadurch, dass du selber Coachin bist und an Schatten anderer Menschen arbeitest, dass sich das auch auf dich wieder reflektiert? Fühlst du da so eine Schwere oder weißt du das ganz gut abzuschirmen, auch wenn du in die Tiefen der Schatten anderer Menschen tauchst?
Nee, gar nicht, weil aus Prinzip, ich kann ja nur die Schatten erkennen, die ich bei mir schon aufgelöst habe.
Aha.
Also das, wo ich in letzter Zeit immer ganz viel, was ich so ein bisschen vor die Füße geworfen kriege, sind dann halt Menschen, nicht nur Klientinnen, sondern auch einfach im Umfeld. Und da ist dann immer als Coach denjenigen nicht einfach ungefragt zu coachen, weil da muss ich mich immer so zurückhalten, weil ich hänge dann immer, da ist ein Trigger und da erkenne ich einen Trigger und da. Und darf ich dir was sagen? Arbeite doch mal da dran, guck mal da rein. Weil ich habe natürlich auch dieses Helfersyndrom, ne? Human Design 3-5, die 5 will einfach allen auch helfen und findet auch überall Verbesserungsvorschläge, außer bei mir. Deswegen brauche ich ebenfalls meinen Spiegel, wie Christina dann zum Beispiel. Mhm. Und ich finde meistens Personen dann, und auch Kundinnen, das sind alles in dem Sinne wirklich Personen, wo ich sagen kann, okay, das habe ich schon mal erlebt, da kann ich dir mit einer Anekdote von mir oder da weiß ich grob, wie du es auflösen könntest, rangehen. Oder ich treffe halt die gerade ähnliche Themen wie ich durchmachen. Und da ist es einfach nur, wir telefonieren miteinander und auf einmal geht es so, boah, das triggert mich auch gerade, danke, danke. Und dann kommt es einfach, dass wir uns gegenseitig im Gespräch dann coachen oder gegenseitig im Gespräch irgendwelche Aha-Momente haben und einfach nur merken, oh, das sitzt bei mir auch, ja. Ein paar kamen mit Themen an, wo ich dann ganz klar sagen kann, okay, ich merke gerade, das ist bei mir ein ganz krasses emotionales Trigger-Thema und da kann ich dir gerade bei nicht helfen. Da muss ich gerade selbst erstmal dran arbeiten.
Ja.
Das ist was für mich auch zum Beispiel einen guten Coach ausmacht, weil das ist, diesen ganz klar zu sagen, hier, ich bin da einfach gerade nicht der richtige Ansprechpartner für mich, weil das habe ich selbst nicht integriert. Und da kann ich dir einfach nicht helfen, weil wenn es mich triggert, dann, solange da keine Heilung stattfindet, ist da einfach nichts, wo ich rational in dem Sinne drangehen kann. Da ist dann immer dieses kleine Ego, das dann da sitzt und nee, nein, das ist scheiße und
Okay, dann drehe ich die nächste Karte um. Hier haben wir den Hierophant und die Frage dazu ist, wie können uns andere Menschen Zwinker, Zwinker, zum Beispiel Coaches, dabei helfen, unsere Schatten aufzulösen. Aus meinem Verständnis waren nämlich Schatten immer etwas, was man für sich selber auflösen musste. Und mich würde es interessieren und wahrscheinlich die HörerInnen auch, wie kann uns denn ein Coach jetzt in dieser Situation helfen?
Ich muss sagen, ich habe, wie gesagt, die ersten, ach, wie lang war das denn? Knapp 20? Nee. Ja, doch, knapp 20 Jahre lang habe ich Schattenarbeit komplett allein betrieben. Und dann bin ich trotzdem ins Burnout gekommen, weil ich einfach Schatten nicht sehen wollte. Mhm. Oder ganz offensichtliche Dinge, wo ich merkte, es tut mir nicht gut. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich nicht akzeptieren wollte, dass das ein Teil von mir ist. Dass ich halt nicht so in diesen 9-to-5-Job passe wie andere, dass ich halt andere Ziele, andere Wünsche habe, ein viel größeres Freiheitsverlangen habe als jetzt unbedingt alle anderen Menschen, zumindest die ich zu dem damaligen Zeitpunkt kannte. Und als ich dann mir Coaches geholt habe, merkte ich so, oh, okay, das sind gerade Fragen, die mir stellen, die habe ich mir vorher gar nicht gestellt. Ja, also es ist einfach wir selbst, ich merke es auch jetzt, wie gesagt, deswegen, ich habe mir weiterhin Coaches und Theta Healer da, die mir helfen, weil einfach diese Betriebsblindheit, die da ist und wir selbst, es ist so ein bisschen natürlich, wir wollen ja immer nur das Beste von uns sehen. Mhm. Deswegen auch, wir geben lieber den anderen die Schuld, ey, warum bist du gerade so scheiße, anstatt zu merken, okay, irgendwas in mir triggerst du gerade und das ist aber irgendwas aus meiner Kindheit in der Regel und irgendwas, was ich vielleicht selbst gar nicht wahrhaben möchte, was ich selbst gar nicht weiß und ach nee, ich möchte da nicht hingucken. Und wenn man halt einen Coach hat, der führt einen dann dahin. Man stellt sich dann zwangsläufig die Frage, weil für mich ist es immer so, als würde dann, wenn ich mit jemandem arbeite, mein Bewusstsein ausgeschaltet werden. Ich kriege die Frage halt vorgeklatscht und oh ja, okay, das und das und das Gefühl kommt dann bei mir hoch. Das habe ich zum ersten Mal da und da in der Situation erlebt. Also kann ich so viel eher rausfinden, ja, wo kommt denn der Schatten her?
Und wo würdest du unterscheiden, okay, bei welchen Themen wende ich mich jetzt an eine Coachin und wo wäre vielleicht eher eine Therapie geeignet?
Im Prinzip würde ich eher sagen, also gerade wenn es darum geht, bei psychischen Erkrankungen auf jeden Fall ein Therapeut. Mhm. Allein auch, weil da, falls medizinische Versorgung oder sowas nötig ist, dass da halt wirklich jemand ist, der da Ahnung von hat. Weil ein Coach hat in der Regel nicht gelernt, was da alles möglich ist. Was ich mittlerweile ganz klar sage, wenn da was ist, Coach und Therapeut in Kombination. Weil ich weiß, es gibt andere Therapeuten, aber bei mir war die Erfahrung halt so, meine Therapeuten haben mich versucht in mein alten Beruf, ich habe immer gesagt, sie sind in ihrem alten Beruf so gut ausgebildet, sie können keine Umschulung machen, weil das ist zu teuer, sie müssen irgendwie in ihren alten Beruf zurück, weil das dem System eben am besten das Geld wiederbringt. Also nach und nach merke ich immer, okay, die wollen eigentlich nicht, dass ich gesund bin, die wollen, dass ich funktioniere. Und bei den Coaches, das war dann so, ja okay, wer bist du denn wirklich? Was willst du denn? Was will denn Chiara? Nicht, was will das System, sondern was wünschst du dir denn vom Leben? Willst du Kinder, willst du keine Kinder? Willst du in den Bergen wohnen, willst du am Strand wohnen? Was für Kleidung willst du tragen, was willst du essen? Diese ganz lapidaren Fragen, aber damit fängt es an. Mhm. Einige kennen bestimmt den Film Die Braut, die sich nicht traut. Mit Julia Roberts. Und da geht es ja auch darum, dass sie jeden Mann, den sie kennenlernt, dem passt sie sich komplett an. Sie mag die Eier so, wie ihr Mann es möchte. Sie liest die Bücher, die ihr Mann jeweiliger Partner dann mag und weiß aber selbst überhaupt nicht, was sie will. Und ich glaube, ein Großteil der Menschheit geht heute genauso durchs Leben.
Ja, total. Ich meine, manchmal pressen wir uns in so fertig gemachte Muster und probieren irgendwie uns allen anderen anzupassen, das Leben zu leben, was andere Leute von uns erwarten und vergessen dabei komplett unsere eigene Individualität und das, was wir eigentlich wirklich wollen. Ich will an dieser Stelle aber auch nochmal sagen, dass mir viel in letzter Zeit begegnet ist, dass sich Leute gepressured fühlen, aus ihrem 9-to-5 in die Selbstständigkeit zu treten, weil das einfach gerade so prävalent ist auf Social Media etc. Mir ist das in einigen Programmen aufgefallen und ich möchte da einfach nur nochmal sagen, das ist auf jeden Fall nicht so. Es ist unglaublich wertig, ein 9-to-5 zu haben und ein 9-to-5 steht auch nicht grundsätzlich der Erfüllung der eigenen Träume und ja, Leben in Freiheit im Wege. Das ist nicht so. Lasst euch das auch nicht einreden. Ein 9-to-5 kann einem ja auf der anderen Seite auch eine unglaubliche Sicherheit vermitteln und das Fundament an seinen Träumen zu arbeiten, die vielleicht außerhalb dieses 9-to-5s liegen oder vielleicht sogar in diesem Konstrukt des 9-to-5s total glücklich zu sein. So, das muss sich nicht grundsätzlich entgegenstehen. Und bitte lasst euch das auch nicht von Social Media so einreden, dass nur weil ihr eine 9-to-5 habt, ihr irgendwie nicht eure Träume erfüllen könnt und irgendwie nicht euer Traumleben leben könnt. Hier geht es lediglich darum, dass das ein Muster ist, was vielen Menschen von vornherein reingedrillt wird. Und viele Menschen, die sich da nicht sehen, aber durch diesen gesellschaftlichen Druck in diese Muster gepresst werden und dort einfach ihr Glück nicht finden können. Was nicht bedeutet, dass das komplett ein nicht wertiges System ist, sondern dass manche Menschen einfach nicht dafür gemacht sind und in diesem System nicht thriven können wie andere.
Wenn man in dem Job, den man macht, aufgeht, dann ja, dann ist es unbedingt da bleiben und dann nicht sagen, oh okay, ich habe jetzt ein bisschen Schattenarbeit gemacht und ich muss scheinbar jetzt auch alles hinschmeißen und Coach werden. Nein, bitte, bitte nicht. Wenn es dich glücklich macht, bleib in deinem Beruf, unbedingt. Also ich weiß, ohne das Burnout, deswegen ich sage, es war heute mein größtes Geschenk, weil ohne das würde ich immer noch in einem Job sitzen, den ich nicht mag, der mich nicht weiterbringt, würde immer noch da sitzen mit meinen Ängsten und Zweifeln und ich war einfach ein komplett anderer Mensch in dem Sinne.
Okay, dann drehe ich mal die nächste Karte um. Hier haben wir die 8 der Schwerter. Das passt auch schon sehr gut zu den Glaubenssätzen, die wir heute schon angesprochen haben. Die Frage dazu ist, welche Schatten begegnen dir besonders häufig, die wahrer Schattenarbeit im Wege stehen?
Angst. Angst ganz klar und ein Gefühl von Sicherheit. Weil die Situation, die wir jetzt schon hatten, die wir unser ganzes Leben lang hat, dieses Konstrukt an Leben, das wir uns selbst erschaffen haben, das gibt uns Sicherheit. Und wenn wir dann an Glaubenssätzen arbeiten, die dann im Endeffekt dieses Konstrukt, das wir aufgebaut haben, zum Zusammensturz bringen, wo wie wir dabei sind, dass mein Buch sei gefährlich, das ist halt dann dieser Schritt zwischen, okay, jetzt das, was ich bisher hatte, das gibt mir Sicherheit. Da weiß ich, wie ich mich verhalte, wer ich bin. Wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, dann habe ich nichts mehr. Dann muss ich all das hinter mir lassen. Dann muss ich alles, vielleicht mein ganzes Leben hinter mir lassen, vielleicht alles komplett neu machen. Und das sind natürlich Existenzängste, so ganz menschliche Grundängste sozusagen. Das ist halt die Angst vorm Alleinsein. Also keine Sicherheit zu haben, Gefahren, dass da Ängste ganz allgemein, das sind diese Angst zu sterben natürlich auch. Das sind so bestimmte Grundängste, die einfach jeder auf irgendeiner Weise in sich hat, die im Prinzip wichtig sind, weil die halt dafür sorgen, dass wir nicht mal eben irgendwo im Dschungel aussteigen und einen Jaguar streicheln oder so. Deswegen so, in der Regel sind Glaubenssätze wichtig für uns. Aber wir leben halt mittlerweile in einer super sicheren Gesellschaft. Wir haben ein Haus, also ein Dach über dem Kopf. Wir müssen unser Essen nicht mehr selbst suchen. Wir gehen in den Supermarkt und kriegen das. Und mit dieser Bequemlichkeit hat da einfach unser ganzes System, das zum Überleben da ist, weniger zu tun. Also hat es sich halt, weil es ja nicht einfach stehen bleibt, hat es sich im Laufe der Zeit halt einfach andere Sachen, vor denen man Angst haben könnte, geholt. Flugangst, Angst vor Spinnen. Oder Mäusen oder Schlangen oder wovon auch immer. Ich meine, wenn man sich bei Wikipedia mal die Liste der Phobien anguckt, ich weiß da nie, ob ich jetzt lachen oder weinen soll, weil es gibt Menschen, die haben Angst vor langen Wörtern oder Angst davor, sich auf einen Stuhl zu setzen. Also das alles sind natürlich dann Ängste, die kommen, die in keinster Weise dienlich sind. Und da muss man halt wirklich, oder sollte man, wenn man damit glücklich ist, ja, darf man da auch bleiben in der Komfortzone, natürlich. Aber ich weiß von mir, ich wäre jetzt nicht glücklich, wenn ich Angst hätte, mich auf den Stuhl zu setzen. Und das wären dann halt Sachen, wo ich dann definitiv dran gehen würde. Und so fing es bei mir auch an. Ich hatte vor, jetzt sind es 7 Jahre her, ich hatte panische Flugangst. Mhm. Und ich habe dann eine EFT-Hypnosetherapie gemacht, damit ich wieder in ein Flugzeug steigen konnte. Weil auch das, ich saß in einem Flugzeug und hatte immer dieses Bild vor meinen Augen, wie das ganze Flugzeug brennt.
Okay.
Das kam irgendwann mit 12. Als Kind bin ich, wir sind als Kind immer in Urlaub geflogen. Ich hatte da nie Probleme mit. Das kam irgendwann dann nachher, das ging so weit, dass ich Beruhigungsmittel da hatte, die ich während diesem Flug, ich weiß, man dürfte 4 pro Tag haben. Ich hatte 10 Stück Intus, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin.
Wow, okay.
Also komplett ungesund, aber nur so konnte ich den Flug überleben. Und es hat mich in meinem Leben ganz furchtbar eingeschränkt, weil ich liebe es zu reisen. Und so kam es dann halt, dass ich dann irgendwann sage, okay, ich muss da jetzt dran gehen, habe mir dann hier in der Gegend einen Therapeut gesucht, der mit EFT und Hypnose, weil diese Sicherheitstraining am Frankfurter Flughafen, hab ich alles hinter mir. Da meine ich so, okay, das geht jetzt nicht. Das ist der Schmerzpunkt ist jetzt so groß, jetzt geht's nicht anders, jetzt muss ich da durch.
Ja, wow, das ist eine unglaubliche Metapher, dass sich diese Ängste sozusagen einen neuen Nährboden suchen und sich umwandeln von existenziellen Urängsten zu ja etwas banaleren Sachen und auch super interessant in Bezug auf diese Karte. Denn diese Karte, ich weiß nicht, ob du die jetzt hier gerade gut erkennen kannst, aber dort sieht man eine Person, eine Frau, die gefesselt ist, aber diese Fesseln sind lose, auch ihre Augenbinde ist lose. Und das sagt uns, dass all diese Hürden, all diese Obstacles in unserem Weg eigentlich nur in unserem Kopf sind. Und dass, wenn wir wollten, dann könnten wir uns aus diesem Gedankengefängnis befreien und könnten dort selbst heraustreten. Aber wir müssen uns halt entscheiden, wir müssen halt diesen Schritt gehen und wir müssen uns trauen, die Augenbinde abzulegen und aus unserem Kopf rauszukommen. Und das finde ich super interessant und das fühlt sich wie ein kollektives Problem unserer Welt an.
Ich denke, es passiert schon häufig genug, aber dadurch, dass wir halt ganz viel dann auch gesagt bekommen. Also ich weiß, auf der Arbeit hatte ich es noch, ich hatte erzählt, dass mein Patenkind halt sehr wahrscheinlich Geister sieht. Was für Kinder ganz normal ist. Kinder sind offener, die haben das dritte Auge offener, die sehen eher noch Dinge, die für uns als Erwachsene ja nicht da sind. Halt diese unsichtbaren Freunde und sowas. Und ich weiß noch, ich saß mit der anderen Patentante, wir saßen auf der Treppe und sie hatten damals im alten Haus gewohnt und die Große von den zwei, hat damals, ich glaube, 2 oder 3 war sie damals, und stand im Bad uns gegenüber und hat mit irgendwem geredet. Und auf einmal ging es, das ist Tante Anke, das ist Tante Chiara. So, mit wem redest du denn? Mit dem Mann, der hier früher gewohnt hat. Okay, gut. Hallo Mann, der hier früher gewohnt hat. Und irgendwie kam das auf der Arbeit zur Sprache und dann ging es. Willst du deiner Freundin nicht mal sagen, sie soll mit dem Kind zum Therapeuten gehen? Nö, das ist normal. Das ist für Kinder ganz normal, dass die einfach offener sind und halt Sachen sehen. Und solange sie jetzt nicht Stimmen hört, die sagt, sie soll jemanden umbringen, dann ja, dann würde ich definitiv sagen, vielleicht doch mal Hilfe holen. Aber solange sie halt weder sich noch andere in Gefahr bringt, finde ich, ist es das Schönste, was man mit Kindern machen kann, das zu unterstützen.
Ja, klar, Kinder sind da viel empfänglicher und sind ja auch noch nicht so geprägt von der Gesellschaft. Ja, indem ihnen gesagt wurde, dass es sowas nicht gibt, dass das gefährlich ist oder einfach Unsinn ist. Und sie kommunizieren ja auch viel freier. Deswegen beneiden ja so viele Menschen auch diese kindliche Energie, diese kindliche Freiheit und all das ausleben zu dürfen, ohne sich in irgendwelche Muster reinpressen zu müssen. Okay, dann würde ich noch eine letzte Frage stellen, bevor wir in die Quickfire Questions eintauchen. Die Karte hier ist der Eremit. Das passt sehr gut zum Thema der Schattenarbeit, weil man hier eine innere Einkehr sieht und eine Isolation, die sich darauf bezieht, dass wir uns ein bisschen aus der Welt zurückziehen müssen, um eben Persönlichkeitsentwicklung betreiben zu können. Die Frage dazu ist, welche Methoden gibt es, um gegen Schatten vorzugehen bzw. an ihnen zu arbeiten? Kann man Schatten nur mit Licht bekämpfen oder gibt es noch andere Wege?
Also ganz wichtig, Schatten niemals bekämpfen, weil sie sind ein Teil von uns und die können wir nicht irgendwie aus uns rausschneiden und oder mit einem Schwert zerteilen. Die werden immer ein Teil von uns sein. Wir dürfen sie aber integrieren und heilen. Also da halt wirklich gucken, ja, was ist denn das Positive? Also auch aus jeder schlechten Erfahrung, die wir haben, haben wir irgendetwas Positives gelernt. Und wenn es nur so Sachen sind wie, ich habe gelernt, mutig zu sein, ich habe gelernt, dass ich alleine klarkomme. Das ist bei ganz vielen, ich habe bei mir auch ganz, ganz viele Themen, wo dann im Endeffekt auf die Frage, was hast du daraus Positives gelernt? Ja, ich komme alleine klar. Und das ist auch wieder zum Überleben super wichtig. Aber wir dürfen das dann integrieren, diesen positiven Aspekt, losgelöst von dem Negativen. Weil ansonsten, solange wir das halt immer nur Ja, ich komme alleine klar, immer wieder, wenn Freunde mich verlassen, wenn eine Beziehung kaputt geht. Ja, auch da habe ich wieder gelernt, ich komme alleine klar. Aber wir wollen natürlich im Idealfall auch lernen, ich komme alleine klar, obwohl ich eine gute Beziehung habe, obwohl ich viele Freunde habe. Und also dieses komplette Auslöschen von Schatten, das geht in der spirituellen Szene auch ganz oft drum. Auch da sage ich immer, nee, Leute, die sind ein Teil von uns, die gehören dazu und die sind aus einem ganz speziellen Grund entstanden. Und wir müssen halt zurück und gucken, okay, wo kommt der denn her?
Und dann statt daran zu arbeiten, diesen Schatten komplett aus seinem Leben zu verbannen und loszuwerden, eher daran arbeiten, wie man das integrieren kann, sozusagen, und wie man das für sich transformieren kann. Wie würdest du denn jetzt auf das Thema, was wir vorhin schon mal hatten, bei dem Money Mindset, wie würdest du denn das jetzt verbinden?
Auch Geld ist ein super Thema, weil da arbeite ich jetzt seit über einem Jahr dran. Geld ist super verzwickt. Das ist auch sehr verzweigt, wenn du dir das vorstellst, dass jeder Glaubenssatz eine Blume sozusagen ist oder ein Baum. Und die ganzen Ebenen, wo der hängt, das sind die Wurzeln. Und die hängen, also gerade Geld hängt unter anderem mit dem Körper, mit dem Gewicht zusammen. Das liegt schon unter anderem darin, dass in vielen indigenen Völkern, in vielen Kulturen es früher wie auch heute noch so ist, die kräftigste und dickste Person war automatisch der Anführer. Also ist viel Körpergewicht ein Zeichen von Reichtum, von Macht. Deswegen, einige nehmen auch zu, fangen mit Geldglaubenssätzen an, also fangen an, sich positive Affirmationen mit, ich bekomme so Geld in Hülle und Fülle und bla und auf einmal, ja, Konto bleibt leer, aber Hüftgold wächst. Auch sowas kann passieren. Mit dem Sexualleben hängt Geld zusammen und ganz wichtig mit Vertrauen. Also Wert, Vertrauen, das sind alles Sachen, womit Geld dranhängt. Und ich habe noch keine Ahnung, wie tief das wirklich alles runtergeht. Also ich bin da auch immer noch Schicht für Schicht für Schicht dran. Aber ich hatte in einer Theta Healing, in einem Seminar, hatten wir das Thema, war das Thema Weltenbeziehung. Da ging es um Glaubenssätze zu verschiedenen Ländern, Religionen, Völkern allgemein. Und bei mir kam der Glaubenssatz hoch. Es ist gefährlich für andere, wenn Deutsche Geld haben. Darunter kam dann der Glaubenssatz raus, wenn Deutsche Geld haben, gibt es Krieg. Wenn du dir jetzt mal die Geschichte anguckst, ja, ich wusste dann irgendwo, da kam es wahrscheinlich her. Es war kein Glaubenssatz von mir selbst, sondern einer, der dann von meinen Ahnen, den irgend meine Ahnen und ich möglicherweise vielleicht sogar aus einem früheren Leben, weil ich weiß nicht, ob ich in einem früheren Leben Deutscher war oder vielleicht aus einem anderen Land kam. Beziehungsweise auch die Vorfahren sind natürlich verzweigt. Und das sind alles Sachen, die halt in diese Glaubenssätze reinkommen. Also teilweise kommen da irgendwann Sachen hoch, wo man sich denkt, warum zum Henker glaubt mein Unterbewusstsein sowas? Warum ist sowas da drin? Das ist doch vollkommen unlogisch. So, ja, der Glaubenssatz war aber da. In der Regel sagt man, Glaubenssätze entstehen zwischen 3 Monate vor der Geburt bis zum circa 10. Lebensjahr. Das ist das, wo wir als Kinder unser Programm sozusagen bekommen. Aber das sind nur die aus diesem Leben. Wenn wir die dann so zum Großteil abgearbeitet haben, oder zumindest, wenn wir jetzt beim Geldthema bleiben, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es echt nicht, weil sie sind unterbewusst, vielleicht kommen da noch welche hoch. Ich habe auf dieser Ebene, in diesem Leben, meine Geldglaubenssätze aufgelöst. Jetzt kommen halt die davor, aus vergangenen Leben, von meinen Ahnen, die dann halt kamen, die kommen jetzt rein. Geldthema, einer der ersten, der mir kam, war, das hat meine Oma immer gesagt, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du schlank bist. Also auch da, wie sagen wir wieder, Erfolg und eine Karriere mit dem Körpergewicht, das sind alles Sachen, die da sehr stark zusammenhängen. Und dann halt für sich wirklich ist losgelöst zu erkennen. Das ist ganz, ganz krass, ich gemerkt habe, ich habe nämlich immer gesagt, ich muss ein Stück Kuchen nur angucken im Hinzu, weil ich, egal was ich gemacht habe, egal wie wenig ich gegessen habe, ich konnte nicht abnehmen. Seitdem ich die Geldglaubenssätze gelöst habe, ich nehme ab. Also, wo jetzt andere sagen würden, wie kann das jetzt zusammenhängen? Machst du jetzt plötzlich mehr Sport? Nö. Ich habe einfach Glaubenssätze, die das verankert haben, die mich zurückgehalten haben, abzunehmen, weil wenn ich schlank wäre, dann hätte ich ja Erfolg. Und weil dann wieder das Unterbewusstsein da ist, oh, Erfolg, da habe ich noch Glaubenssätze, das ist was Gefährliches. Nee, nee, du bleibst mal schön dick.
Krass, ich hätte da jetzt intuitiv eher gedacht, dass man vielleicht an seinem Gewicht festhält, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren.
Auch das ist möglich. Also Es ist im Endeffekt, die Glaubenssätze sind so individuell. Also jeder Klient, der dann praktisch zu mir kommt, es gibt Überlappungen, weil so ein paar halt kulturell in dem Sinne auch da sind, die dann alle drin haben. Aber wenn es dann auf die persönlichen Glaubenssätze gibt, da kann es kann sein, dass einer vom Fahrrad gefallen ist und dann irgendwie ist der, warum auch immer, der Glaubenssatz entstanden, nur wenn ich dick bin, bin ich stabil genug oder habe ich Standkraft genug und kann mit dem Fahrrad nicht mehr umfallen. Und nimmt dadurch Gewicht zu. Also das ist teilweise wirklich nicht logisch erklärbare Sachen.
Also auch das wieder super individuell und nicht wirklich generalisierbar, aber mega spannend. Ich würde dann starten in die Quickfire-Runde. Und zwar stelle ich hier einen Timer von 78 Sekunden und wir schauen, wie viele Fragen wir dann in die Zeit reinkriegen. Starten wir mit der ersten Frage. Wie lange hast du in deinem ersten Buch geschrieben?
Geschrieben 3 Monate, 2 Monate Korrektur und 1 Monat Gestaltung.
Was für ein Human Design Typ bist du selbst?
Ich bin Generator mit Projektor-Split und ein 3-5er-Profil.
Kann jeder Mensch eine Hexe werden?
Ja.
Wie?
Offen dafür sein. Es gibt keinen Code, wo es heißt, du musst das und das und das erfüllen, um eine Hexe zu sein. Und ganz wichtig, Hexe ist geschlechtsneutral. Hexer ist aus der Literatur, aber Hexe ist männlich wie weiblich.
Gibt es Kollektivschatten, also dass zum Beispiel viele Frauen einem ähnlichen Schatten begegnen?
Ja, wir haben ganz insgesamt, also Frauen haben Unterschiede. Gewicht ist da ganz klar ein Thema mit Wert, allgemein Selbstwert. Was Frauen und Männer nicht können, Männer haben das übrigens auch so, diese Sprüche wie Indianer weinen nicht und ein Mann muss Fleisch essen. Das sind diese kollektiven, es gibt ganz, ganz viele kollektive Glaubenssätze, ja.
Ja, das war es jetzt tatsächlich auch schon. Ich wollte dich allerdings noch eine Sache zu unserem Namen fragen. Weißt du, was unser Name bedeutet?
Also ich weiß, es gibt 2 Unterschiede. Ich glaube, Keltischen bedeutet es die Dunkle. Und im Afrikanischen, weil mit K ist es aus dem Afrikanischen, soweit ich weiß, eher, da bedeutet es die Helle.
Ja, im Italienischen auch. Und das fand ich immer super spannend, weil es so komplett gegensätzlich ist. Das fand ich immer super faszinierend.
Ja, und wenn du jetzt guckst, mein Name Chiara Pleck.
Ja.
Deswegen, ich sag's für mich, am Anfang war es wirklich so, ja, die Dunkle. Halt ja. Damals Gothic-Zeit, ja, die Dunkle unten. Und mittlerweile sehe ich es eher, nee, das helle Schwarz passt da besser.
Ja, vielen Dank, liebe Chiara, in die Einladung der Welt der Schatten. Es war wirklich super spannend. Dann erzähl uns doch mal, wie wir dich finden, wie wir mit dir Kontakt aufnehmen können und wie wir mit dir in Kontakt bleiben.
Ja, klar. Also ihr findet mich auf Instagram bei Wild & Witchy. Mein Podcast heißt ebenfalls Wild & Witchy. Den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und mein Buch Schattenarbeit, die dunkle Seite des Mondes gibt es exklusiv bei Amazon als E-Book, Taschenbuch und Hardcover. Vielen Dank, dass ich da sein durfte auch.
Ja, vielleicht habt ihr auch schon am Format der heutigen Folge gemerkt, dass das eine Frage ist, die schon vor einer etwas längeren Zeit aufgenommen war. Sie war vermeintlich verloren gegangen, aber ich habe sie dann in den Katakomben meines Harddrives wiedergefunden und wollte sie euch nicht vorenthalten. Seitdem hat die liebe Chiara auch noch ein weiteres Buch geschrieben, und zwar Das Hexen 1x1. Auch das werde ich euch in den Shownotes verlinken. Und ihr Werk zur Schattenarbeit natürlich auch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Woche geht's weiter mit der Geschichte des Tarots. Ganz spannend. Ich freue mich, euch zu hören in der letzten Folge der 2. Staffel. So, ihr Herzen, das war's für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch gern bei uns auf dem Kartenkarussell Instagram-Profil vorbei, lasst uns eure Liebesbriefe da und teilt diese Folge mit euren Herzensmenschen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für euch in den Karten geschrieben steht, schaut auf unserer Webseite vorbei und gönnt euch euer eigenes Tarot-Reading. Bye-bye!